Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Ich begrüße ganz herzlich den Schweizer Soziologen Professor Jean Ziegler. Er war 9 Jahre lang Sonderberichterstatter der UNO und er schrieb für sie Berichte über die Hungersnöte in der Welt. Und er hat 20 Bücher geschrieben in dieser Zeit, auch über den Hunger und über das Kapital. Heute ist er mit 17 anderen Experten im beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrats tätig. Das ist eine Art Think Tank des Menschenrechtsrates. Und heute ist er zu Gast in unserer Sendung Doppelkopf in HR2. Sein Gesprächspartner ist Peter Ochs. Herr Professor Ziegler, Sie sind jetzt 77 Jahre alt und trotzdem ist Ihr Terminkalender immer noch voll. Was haben Sie zum Beispiel in diesem Jahr noch alles vor?
Also ich habe 2 Sachen vor, ganz sicher. Häufig muss ich nach New York gehen, wegen dem beratenden Ausschuss des Menschenrechtsrates, weil dort die Resolutionstexte, die ausgearbeitet werden, die dann in den Sicherheitsrat kommen, in die Generalversammlung und so weiter. Also mein UNO-Mandat nimmt mich sehr in Anspruch. Vor allem diese ewige Reiserei mit den Jetlag und so weiter, das ist ziemlich mühsam, aber auch intellektuell interessant. Und dann im September in Paris kommt mein neues Buch heraus, das dann später auch sicher übersetzt werden wird in Deutschland, über den Hunger in der Welt, über dieses totale Skandal, alle 3 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf diesem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Und darüber will ich schreiben, um den Aufstand des Gewissens doch zu befördern.
Herr Professor Ziegler, Sie wohnen in Russin. Das ist ein kleines Schweizer Dorf, umgeben von Weinbergen, ganz in der Nähe der Grenze zu Frankreich. Ist das eine bewusste Standortentscheidung gewesen, die Nähe zu Frankreich und die Distanz zur Schweiz?
Also, Sie haben recht, ich wohne in einem ganz kleinen Weinbauerndorf am äußersten Westende der Schweiz, da wo die Schweiz endlich zu Ende geht, da wo die Rhone aus der Schweiz fließt. Warum wohne ich dort? Aus Liebe, aus Leidenschaft, weil meine Frau ist dort aufgewachsen, hat dort gewohnt, als wir uns kennengelernt haben und jetzt wohne ich in ihrem Haus.
Sie werden von Ihren Schweizer Landsleuten gerne als unverbesserlicher Revolutionär bezeichnet, auch als Nestbeschmutzer. Und womit das zusammenhängt, darüber wollen wir gleich noch reden. Sie gelten als die Stimme der Armen und der Schrecken der Mächtigen, wobei fraglich bleibt, ob man den Mächtigen überhaupt Angst machen kann. Ich würde Sie, wenn Sie einverstanden sind, als zornigen alten Mann bezeichnen. Woher rührt Ihr Zorn, Herr Professor Ziegler?
Ganz sicher ist, dass ich ein Privilegierter unter den Privilegierten bin. Ja? Weiß, in der Schweiz geboren, kalvinistisches Milieu, mittleres Bürgertum, habe also studiert, habe eine sehr liebe, nette, liebevolle Familie erlebt, mit der ich dann gebrochen habe. Da werfe ich mir noch heute ziemlich viel vor über mein Betragen damals. Dann habe ich das Ordinariat an der Universität gehabt, war im Nationalrat, also demokratisch gewählter Abgeordneter im Schweizerischen Bundesparlament und so weiter und so weiter. Und dann Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Also eine unglaublich privilegierte Biografie.
Im vergangenen Jahr hat sich ein weiterer zorniger alter Mann zu Wort gemeldet, Stefan Hessel. Er ist 94 Jahre alt. Er hat ein Buch geschrieben, Empört euch, heißt es auf Deutsch. Und das ist 1 Million Mal gedruckt worden inzwischen schon. Er greift vor allem das Finanzkapital an und er sagt, das Problem, das politische zentrale Problem ist der ungelöste Konflikt im Nahen Osten. Ist er sozusagen ein Gesinnungsfreund?
Also erstens, Stefan Hessel ist ein enger Freund von mir. Ich bewundere ihn sehr. Und Stefan Hessel von der Zeit der Resistance bis heute hat er nie seine Meinung geändert. Das ist der Kampf für Gerechtigkeit, für ein Minimum der vernünftigen Weltordnung gegen den Raubtierkapitalismus, gegen die Oligarchen dieser kannibalischen Weltordnung, dieser Kampf führt er auf der diplomatischen Front, vor der Öffentlichkeit und jetzt als Schriftsteller in dem sehr, sehr guten Buch Indignez-vous. Wie heißt es auf Deutsch? Ist es übersetzt?
Empört euch.
Also Stefan Hessel ist ein ganz großartiger Mann. Zweisprachig,
ja.
Kann Hölderlin zitieren, nächtelang, wunderbarer Mensch.
Wir wollen noch kurz erklären, warum die Schweizer Sie mal als Nestbeschmutzer und Staatsfeind bezeichnet haben. Das liegt ungefähr 30 Jahre zurück. Vor 30 Jahren haben Sie ein Buch geschrieben, Die Schweiz wäscht Weißer. Worum ging es da?
Also die Schweiz ist ein merkwürdiges, wunderschönes, absolut widersprüchliches Land. Erstens ist es sehr klein, es gibt etwa 7 Millionen Bewohner, wovon 1 Million glücklicherweise Ausländer sind, sogenannte Ausländer sind. Dann ein ganz kleines Territorium, 42.000 Quadratkilometer, 60% nur sind bewohnbar. Der Rest ist Steine, Schnee und ewiger Schnee und Gletscher, die schmelzen jetzt zwar, aber ein ganz kleines Land. Und dieses kleine Land ohne jeglichen Rohstoff ist das zweitreichste Land der Welt, auf der Weltbankstatistik, hinter Kuwait. Das heißt, seit Ende 18. Jahrhundert ist die Schweiz der Fluchtort des Fremdkapitals. Das Fluchtkapital aus der Dritten Welt, die Diktatorengelder und so weiter. Dann zweitens die Mafiagelder, die auch mit irgendeiner Legislation nicht erfasst werden können, wirklich mit der gängigen Technologie heute. Und dann vor allem die Steuerhinterziehungsmilliarden, Euro-Milliarden aus Frankreich, aus Deutschland, aus Italien und so weiter. Und der Schweizer Franken heute ist die zweitstärkste Währung der Welt vor dem Dollar, hinter dem Euro. Dieses kleine, kleine Land. Die Schweizer Bankiers sind sehr kompetent, total zynisch, von einer kompletten Scheinheiligkeit. Sie sagen, wir können ja nichts tun. Aber das ganze System ist mörderisch. Wenn hier Milliarden Gelder liegen, aus Salvador, aus Guatemala, von Mobutu, von Ben Ali, von Mubarak zum Beispiel jetzt, um die letzten Halunken zu nehmen, dann heißt das, dass dieses Geld fehlt im Kongo. Und im Kongo gibt es keine Spitäler, keine Medikamente, keine Schulen. Die Kinder gehen zugrunde, weil das Geld der Herrschaftsschicht und insbesondere des Herrschers Mobutu, der 97 gestürzt worden ist, aber das Geld ist immer noch hier, in den Schweizer Alibaba-Kellern liegen. Um das geht es, um den Kampf für das Leben der Kinder, die verhungern, wegen jenseits der Meere, wegen des Fluchtgeldes, das Schweizer Bankiers nicht nur annehmen, sondern dessen Flucht sie organisieren.
In diesem Jahr gab es Ärger, nicht in der Schweiz, sondern in Österreich. Sie sollten die Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen halten. Das hatten sich befreundete Politiker so ausgedacht. Aber dann gab es Ärger. Und zwar Ärger, weil eine konservative Abgeordnete, die Festspielchefin ist in Salzburg, möglicherweise über Beziehungen von Jean Ziegler zu Gaddafi gesprochen hätte in diesem Zusammenhang. Und an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, über Herrn Gaddafi reden und darüber, was Sie mit ihm überhaupt zu tun haben. Man wirft Ihnen ja vor, dass Sie ihn zu oft gesehen haben, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm hatten. Und Sie hatten ja tatsächlich Kontakt mit diesem Mann, den man heute gemeinhin als Halunken und Diktator bezeichnet.
Meine Bücher, auch das letzte, Der Hass auf den Westen, das vorletzte, Das Imperium der Schande, Die neuen Herrscher der Welt, sind auf Arabisch übersetzt. Die kommen in Kairo heraus, im Al-Aram Verlag. Gaddafi selbst lädt regelmäßig Intellektuelle ein, deren Bücher er gelesen hat. Aber ich war auch eingeladen, vor langer, langer Zeit. Bin dahin gegangen mit meinem Assistenten dreimal, habe ihn gesehen in der Al-Aziza-Kaserne und habe ihm Fragen gestellt. Jetzt kann man sagen, warum siehst du den Gaddafi? Den ich für einen Psychopathen halte, den ich für einen total abscheulichen Menschen halte, wenn man sieht, was er heute seinem Volk antut. Als Soziologe hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt sitzen in der Universitätsbibliothek und schreibt theoretische, realitätsfremde Essays, oder man geht auf das Realitätsfeld, begegnet Menschen eben wie Gaddafi und anderen, die Akteure sind in der Weltgeschichte, in der regionalen Weltgeschichte jedenfalls. Und die sind interessant als Gesprächspartner. Aber sie können von mir keine Zeile finden, wo ich irgendetwas Solidarisches ausdrücke dem libyschen Regime gegenüber, das ein abscheuliches Regime ist. Ich war als Soziologe da, aus wissenschaftlicher Neugierde, um zu wissen, was hat dieser Mann zu sagen.
Lassen wir das Thema Gaddafi ruhen. Möglicherweise hat sich ja Gaddafi bald erledigt. Macht Ihnen der Aufstand der Menschen im Norden Afrikas Hoffnung?
Das ist unglaublich. Das ist der Mauerfall. Wie das deutsche Volk im November 89, als ja der Repressionsapparat, die Volkspolizei, die Volksarmee, die standen ja da. Das ist genau die parallele Situation in Tunesien, in Ägypten. Todesmutig stehen die Menschen auf, wehrlos in Syrien, in Libyen, in Bahrain, in Jemen. Das ist ein unglaubliches historisches Ereignis, ein beispielhaftes Ereignis für uns. Die stehen auf für die universellen Primärwerte, Recht auf Freiheit, Wille zur Solidarität, zur sozialen Gerechtigkeit, zur Souveränität, Ende der Korruption, Ende des Polizeiterrors, Ende der Plünderung dieser Länder durch Diktatoren, die leider vom Westen so lange unterstützt worden sind. Und das ist eine ganz großartige Kette von Ereignissen, deren Zeugen wir heute sind.
Herr Professor Ziegler, Sie haben in Ihren Büchern stets Klartext geredet. Sie haben auch die Leute beim Namen genannt, ja, die Sie verurteilen, die Sie angreifen. Ja. Und Sie haben Prozesse geführt mit diesen, ja, Leuten und Sie haben viele Prozesse verloren. Alle. Sie mussten Schadensersatz zahlen an Banker, Politiker, Spekulanten. Heißt das, man konnte Ihnen nachweisen, dass Sie nicht ordentlich recherchiert haben? Oder woher rühren diese Niederlagen?
Also Sie haben recht, viele meiner Bücher sind Interventionsbücher, die ein Ziel haben, nämlich das Kollektivbewusstsein zu verändern, die Interventionsbücher. Jetzt, Sie haben recht, meine parlamentarische Immunität wurde aufgehoben, dann kam die Prozesslawine nach die Schweiz, das Gold und die Toten und dann habe ich 9 Prozesse erlebt und wurde verurteilt zu 6,6 Millionen Schweizer Franken Schadenersatz, die ich nie zahlen kann, hatte dann Lohnpfändung und so weiter und so weiter. Aber es gibt andere Dramen auf der Welt.
Aber verbale Zurückhaltung wäre wahrscheinlich billiger.
Aber sie hat keinen Sinn. Wissen Sie, ich war lange Zeit, das haben Sie freundlicherweise gesagt, Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Wenn man da der Generalversammlung der UNO oder dem Menschenrechtsrat nicht klare Empfehlungen abgibt, die dann auf Radikalkritik der bestehenden Verhältnisse beruhen, dann hat das keinen Sinn. Heute in Afrika sind 41 Millionen Hektar fruchtbares Ackerland aufgekauft worden von amerikanischen Hedgefonds, von Großbanken und so weiter, um auf die Nahrungspreise zu spekulieren. Das kostet Millionen Menschen das Leben in Afrika heute. Dieser Landraub, der heute vor sich geht, durch die amerikanischen und westlichen Hedgefonds und chinesischen Staatsfonds auch, wenn man das nicht klar anklagt und sagt, so geht es nicht, werde ich und wurde ich so radikal angegriffen.
Bevor wir weiter auf
Ihr... Das ist normal, will ich sagen. Ich beklage mich nicht.
Bevor wir weiter auf Ihr UNO-Engagement eingehen, wollen wir Ihren ersten Musikwunsch erfüllen, ja, Herr Professor Ziegler. Es ist ein Lied von Carlos Mejia Godoy, ja, Viviras Monimbo. Godoy war engagiert in der sandinistischen Revolution in Nicaragua. So viel weiß ich aus dem Internet. Sie wissen sicher mehr, Herr, ja, Professor Ziegler.
Also die sandinistische Revolution in Nicaragua war eine Revolution der jungen Menschen, Studenten und Gewerkschafter und so weiter. Auch der Bauern hat gewonnen, hat diese fürchterliche Diktatur der Somozas gebrochen. Es ist ein Moment der Menschheitsgeschichte von großem Glanz, von großer Helligkeit, die sandinistische Revolution.
Como una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino. Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó.
Das war auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Schweizer Soziologen Professor Jean Ziegler, ein Lied von Carlos Mejía Godoy. Jean Ziegler ist zu Gast bei Peter Ochs im Doppelkopfstudio in HR2 Kultur. Wir wollen sprechen über die UNO und über Ihr Engagement, Herr Professor Ziegler. Sie waren 9 Jahre lang als Sonderberichterstatter der UNO unterwegs in aller Welt und haben berichtet und Bücher geschrieben über den Hunger vor allem. Was ist aus diesen Berichten geworden? Was ist aus den Büchern geworden? Haben Sie Wirkung gezeitigt? Haben Sie den Eindruck, Ihre Arbeit war nicht vergebens?
Also ist die Frage, die man sich nie stellen darf. Die Wolof im Senegal, also die Bauern im Senegal, haben ein Sprichwort, an das ich häufig denke. Es gibt zwei Sachen, die ich zitieren will, das Wolof-Sprichwort. Die sagen, man kennt die Früchte nicht der Bäume, die man pflanzt. Ich weiß nicht, wer liest meine Bücher, was bewirken die vielleicht in einem Bewusstsein oder überhaupt nichts. Ich war Zeit meines Lebens Professor an der Sorbonne in Paris und in Genf. Diese Riesensäle mit den Studenten, die da sitzen, wie viel Bewusstsein wird geweckt durch die soziologische Analyse, durch das Verständnismachen der Machtverhältnisse, die hinter den Gesetzen sind, die hinter den Strukturen, hinter den Institutionen sitzt. Die Frage darf man sich nicht stellen als Professor. Ich glaube, sie dürfen sich auch nicht stellen, Sie als Journalist. Dann gibt es eine zweite Dimension. Bernanos, Georges Bernanos, der französische Schriftsteller, hat geschrieben, Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Entweder wir ändern diese Welt oder sonst tut es keiner. Damit ist Ihre Frage beantwortet.
Sie sind nun Mitglied des beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrates und mit Ihnen zusammen sitzen weitere 17 Experten in diesem Gremium, ein Think Tank des Menschenrechtsrats. Zum Beispiel Vertreter aus Pakistan, China, Nigeria, Kuba, Kenia, Marokko, Ägypten. Ist man denn da immer einer Meinung, Herr Professor Ziegler, wenn es um die Respektierung von Menschenrechten geht?
Überhaupt gar nicht. Also zum beratenden Ausschuss muss ich etwas Erklärendes sagen. Der UN-Menschenrechtsrat, das sind 47 Staaten. Deutschland ist Mitglied, spielt eine große, gute, sehr positive Rolle. Und dieser UNO-Menschenrechtsrat, der muss die Überwachung der Applikation der universellen Deklaration für Menschenrechte von 1948 durch die Mitgliedstaaten überprüfen. Das sind Botschafter und Botschafterinnen. Aber dieser Menschenrechtsrat ist ein Staatsgremium. Und deshalb gibt es diesen Think Tank. Und drei davon sind aus der westlichen Staatengruppe. Es geht ja alles in der UNO nach pro rata der Kontinente. Also unser beratender Ausschuss, der macht nicht einfach akademische Gymnastik im blauen Himmel. Ist nicht einfach ein Think Tank ohne jegliche Konsequenzen, sondern wir machen konkrete Vorschläge, normativ konkrete Vorschläge. Die gehen an den Menschenrechtsrat, der nimmt sie an, konkretisiert sie oder weist sie zurück. Aber der Kampf ist ein reeller, ständiger Kampf um die Realisierung dieser normativen Empfehlungen.
Es geht natürlich auch im Menschenrechtsrat und in dem Gremium, dem Sie angehören, um Folter. Es geht um Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, es geht um Pressefreiheit. Wenn ich da sehe, das sind Vertreter aus China beispielsweise mit Ihnen in diesem Gremium, Vertreter aus Marokko. Da braucht man gar nicht länger nachzudenken, wie es da um Folter und Menschenrechte bestellt ist. Wie können Sie sich mit denen verständigen?
Also das ist eine Grundsatzfrage. Sie haben absolut recht, die zu stellen. Es ist eine ganz prinzipiell wichtige Frage. Die UNO hat 192 Mitgliedstaaten heute, alle Staaten der Welt, außer dem Vatikan, aber den brauchen wir nicht. Sie geht vom Prinzip der Universalität aus, dass also alle Staaten dieser Welt, was auch immer ihr Betragen ist gegenüber den eigenen Bürgern, die müssen angehört werden. Man muss reden mit denen. Und natürlich wäre es wunderschön, wenn die Menschenrechte, die Grundrechte, so wie sie im deutschen Grundgesetz verankert sind und wie sie in Deutschland respektiert werden, wenn die planetarisch weltweit für die 6,7 Milliarden Menschen, die wir sind auf dieser Welt, von allen Machtträgern respektiert würden. Das ist nicht der Fall. China richtet Tausende von Menschen hin durch Verurteilung zum Tode. Das ist das weitaus mörderischste Land in dem Bereich. In Marokko wird gefoltert. Die Hälfte des Landes praktisch gehört dem Königshaus. Also eine Plünderung, eine Korruption des Landes Marokko und ein Elend der Bauern und der einfachen Menschen, wie wir es im Mittelalter vielleicht gekannt haben, in Europa. Und alle diese Vertreter dieser Staaten, Sie könnten Burma nehmen, Pakistan nehmen und so weiter, die sind in der Generalversammlung. Jetzt hat diese Generalversammlung aber doch etwas Gutes, nämlich die Gleichheit. China hat 1,3 Milliarden Einwohner. Vanuatu hat 55.000 Einwohner. China und Vanuatu haben eine Stimme. Also diese Äquivalenz, dieser Respekt der Gleichheit, das ist etwas sehr, sehr Gutes in der UNO.
Herr Professor Ziegler, es gab zum Beispiel eine Resolution 260. Und diese Resolution besagt, dass es eine Konvention gibt, die über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords entscheidet und zuständig ist. Es gab Völkermord in den vergangenen Jahren überall in der Welt. Rote Khmer in Kambodscha 1975 bis 1978, in Ruanda 1994, in Srebrenica 1995 und in Darfur 2003.
Und was geht weiter im Darfur?
Und was hat die UNO getan? Nichts.
Nein, das dürfen Sie so nicht sagen.
Was hat die UNO getan?
Erstens hat sie die Konvention gemacht, den Völkermord. Dann hat sie einen internationalen Gerichtshof geschaffen, mit Sitz in Den Haag, aufgrund des Römerstatutes von 1998. Und dieser internationale Gerichtshof, der funktioniert. Wie Sie, es gibt ein schönes Gedicht von Walt Whitman. He awoke at dawn and went into the rising sun limping. Er erwachte am Morgen, er ging auf die aufgehende Sonne zu, hinkend. Geschichte passiert hinkend, nicht linear, triumphal, hinkend. Also dieser neue internationale Weltstrafgerichtshof, der arbeitet mit Staatsanwälten, mit Untersuchungsrichtern und so weiter in Den Haag, der tut etwas. Aber er tut nicht genug. Natürlich kann man ihm sagen, was ist der Internationale Strafgerichtshof, wo sind denn die amerikanischen Generäle, die Zivilisten bombardieren in Afghanistan, wo sind denn die, die werden ja nie angeklagt, sind nur Schwarze und so weiter. Aber immerhin, ich sage immer, wenn es um Völkerrecht geht, um Justiziabilität, muss man nehmen, was man kann.
Bleiben wir nochmal bei Darfur. Ihr jüngstes Buch, Der Hass auf den Westen, heißt es. Darin versuchen Sie, aus der kolonialen Historie zu erklären, dass Verständigung vieler Völker des Südens mit dem Westen nicht funktionieren kann. Ein Beispiel aus diesem Buch. Jetzt kommen wir wieder zu Darfur und zu dem Völkermord. Eine Resolution über den Einsatz von Blauhelmtruppen in Darfur, die dort das Morden stoppen sollten, scheiterte am Einspruch einer Delegationsleiterin aus Sri Lanka. Sie beschreiben dies und Sie erklären es aus der kolonialen Historie, die diese Dame noch verinnerlicht hat. Aber wie kann man zu einer solchen Entscheidung kommen?
Diese Entscheidung ist schockierend, weil es, wenn die Resolution durchgekommen wäre, wären 22.000 Blauhelme jetzt in Darfur, gäbe es Schutz für die martyrisierte Zivilbevölkerung. Das wurde abgelehnt, weil eine Mehrheit der Staaten der südlichen Hemisphäre dagegen war.
Wie ist das zu begreifen?
Es ist historisch zu begreifen. Der Kolonialismus, wie die Sklaverei, wenn wir von Afrika reden, ist ja etwas vom Schlimmsten, das je passiert ist in der Menschheitsgeschichte. Für den Kolonialismus gibt es überhaupt keine irgendwelche mildernden Umstände. Das war ein Kollektivverbrechen der europäischen Machteliten an den Völkern der südlichen Hemisphäre. Heute wird den westlichen Mächten unglaubliche Scheinheiligkeit vorgeworfen, um auf die Botschafterin von Sri Lanka, Sarala Fernando, zurückgekommen, die gleichzeitig Koordinatorin der asiatischen Staatengruppe war. Die sagt, schon wieder Weiße in Afrika. Schon wieder Weiße. Und sagt mir, weißt du, was die Engländer bei uns gemacht haben? Den Bauern die Hände abgehackt. Für ihre Teeplantagen ethnische Säuberungen gemacht in den Hügeln von Ceylon damals, war noch nicht Sri Lanka, vom damaligen Ceylon. Hunderttausende vertriebener Bauern und ihre Familien sind am Hunger gestorben, nur dass diese englischen Teeplantagen sich ausbreiten könnte. Und diese Leute, diese Weißen, wollen jetzt wieder zurück nach Afrika unter UNO-Maske. Da bin ich dagegen, sagt sie. Und sie sagen, die Europäer sind total scheinheilig. Sie reden von Menschenrechten, wenn es ihnen passt. Menschenrechte werden in palästinensischen Gebieten, in Gaza zum Beispiel, in gröbster und fürchterlichster Weise verletzt von der israelischen Besatzungsmacht. Kein europäischer Botschafter sagt irgendein Wort dagegen, nie, sagt die Botschafterin aus Sri Lanka. Wenn die Erfinder der Menschenrechte selbst diese Menschenrechte so selektiv von der Staatsräson geleitet, von der Kapitalräson geleitet, anwenden, sich selbst ausnehmen vom Respekt der Menschenrechte, dann müssen wir auch nicht im Namen der Universalität die Applikation dieser Menschenrechte dulden in Afrika.
Herr Professor Ziegler, wir wollen gleich noch etwas mehr über Sie erfahren, über Sie persönlich, aber zunächst Ihren zweiten Musikwunsch erfüllen. La Commune von Jean Ferrat. Ein Wort dazu von Ihnen, bitte.
Erstens danke ich Ihnen, dass Sie das gesucht haben. Das sind ja nicht Sachen, die man einfach findet. La Commune, die Kommune, er besingt die Kommune von Paris 1871.
Ein Idealbild für Sie?
Ich kann nur sagen, dass die einzige kommunistische Revolution, die es je gegeben hat auf diesem Planeten, das waren die 3,5 Monate der Kommune von Paris, wo alle Gewalt zwischen Männern und Frauen, zwischen Reich und Arm, zwischen Kindern und Erwachsenen aufgehoben worden ist, wo die Autoorganisation, die föderative Autoorganisation der Menschen in Paris Realität geworden ist. Und deshalb diese unglaubliche historische Leuchtkraft der Kommune von Paris, die dann im Blut erstickt worden ist von den Preußen und von den französischen Reaktionären.
Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris.
Das war Wunsch unseres Studiogastes, des Schweizer UN-Menschenrechtsexperten Professor Jean Ziegler, das französische Chanson La Commune, gesungen von Jean Ferrat. Jean Zieglers Doppelkopf-Gesprächspartner ist Peter Ochs. Jean Ziegler, Sie sind Schweizer, aber Ihre Schweizer Mitbürger sind gar nicht stolz auf Sie. Und Sie sind nicht so richtig stolz auf die Schweiz. Wo ist Ihre Heimat?
Es ist nach Goethe nur Wahlheimat. Es gibt ja nur Wahlheimat. Dort, wo man mit Menschen zusammen ist, deren Existenz man teilt, die man gern hat und so weiter. Mein Sohn ist ein halber Ägypter, weil seine Mutter Ägypterin ist. Sieht glücklicherweise aus wie ein Ägypter und nicht wie ein Berner, sondern ein schönes, schwarzes Haar, kluge Augen und so weiter. Also Karim, mein einziger Sohn. Dann im Nordosten von Brasilien, wo ich lange gelebt habe, also in der afrikanischen Diaspora, wo ich mein erstes Buch geschrieben habe, auch die Habilitationsschrift »Die Lebenden und der Tod«. Das sind die deportierten Yoruba Gemeinschaften aus West und Süd Nigeria, die durch die Sklaverei nach Bahia gekommen sind. Da fühle ich mich, da gehe ich fast jedes Jahr hin. Da ist meine Heimat. Ich glaube, bei jedem Menschen geht es nur um die Wahlheimat, dort, wo die Identifizierung stattfindet. kein Mensch ist eine Insel, jedermann, es gibt überhaupt keine Existenz außer im Dialog. Außer im Dialog, im Austausch. Sartre, Jean-Paul Sartre hat mir gesagt, le partage de conscience. Le partage de conscience. Der andere ist ich, ich bin der andere. Und alles, was zählt, ist die Offenheit, das Zuhören, die Dankbarkeit, dass es den anderen gibt. Aber wo der herkommt, das ist dann ein anderes Problem. Jetzt zur Eidgenossenschaft. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, über 750 Jahre alt, ist absolut ein faszinierendes Gebilde. Wir sind kolonisiert von dieser zynischen, arroganten, hochkompetenten Bankenoligarchie, die das Bild der Schweiz im Ausland verzerrt. Wir sind nicht diese geldgierigen Kleinbürger, als dass wir perzipiert werden, sondern es gibt eine ganz andere Schweizer Geschichte, die längst vergessen ist, aber die es gegeben und die es gibt. 1848, die einzige bürgerliche Revolution, die gelungen ist in Europa. In Köln wurden die Revolutionäre abgeschossen, Marx musste fliehen, in Paris, in Madrid auch. In der Schweiz entstand der revolutionäre Bundesstaat 1848 aus dem Aufstand der liberalen revolutionären Kräfte. Diese Zeit ist längst vorbei. Der letzte Generalstreik ist 1918 gewesen, das ist auch ein wenig weit weg. Aber die Hoffnung unter der Asche ist vorhanden und es gibt eine Zivilgesellschaft in der Schweiz. Es gibt diese unglaubliche Hoffnung, dass die Schweiz endlich in Europa eintritt, endlich ihre solidarische, historische Rolle des Vielvölkerstaates. Es gibt ja vier Kulturen und nicht irgendwelche Culture de Pacotille, wie man auf Französisch sagt, nicht irgendeine Scheinkultur, sondern ein Tessiner ist ein waschechter Lombarde mit einer unglaublichen Identität, mit einer eigenen Sprache, die man nicht einmal in Mailand versteht. Die Romanschen im Engadin, das sind Leute, die haben eine eigene Kultur, das ist nicht eine Scheinkultur, eine Imitationskultur. Die Zürcher sowieso, also diese Ostgoten da, die 3,5 Millionen Menschen sind, die Mehrheit in der Schweiz, die Deutschschweiz, das sind Alemannen, das sind keine Deutschen. Die gehören nicht zu Baden-Württemberg, der Thurgau, das ist der Thurgau. Die Republik Genf, das war die erste bürgerliche Republik des Kontinentes, der Welt überhaupt, vor Cromwell, 1536, gegründet von Jean Calvin, also die Republik Genf, die hat eine unglaubliche, eigenständige, autonome Kultur. Also wir hätten Europa etwas zu bieten.
Herr Ziegler, daraus...
Aber wir können nicht nach Europa gehen wegen dem Bankgeheimnis.
Herr Ziegler, daraus spricht doch ein wenig, nicht ein wenig, sondern eine ganze Menge Stolz auf das, was die Schweiz ist und was sie einmal war. Sie selbst sind in der deutschsprachigen Schweiz aufgewachsen, Jean Ziegler, in einem gutbürgerlichen Elternhaus. Und Sie hatten in Ihrer Jugend den Vornamen Hans, ein deutscher Hans. Dieser Vorname Hans ist in Jean umgewandelt worden. Durch wen?
Durch Simone de Beauvoir. Als ich aus dem Kongo zurückkam, als ich war mit Sartre befreundet, ist viel gesagt, er hat mich aufgenommen in seinen Kreis. Ich war da in der kommunistischen Jugendorganisation Clarté. Die war sehr nahe bei Sartre, bei Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Und dann kam so ein freundschaftliches Verhältnis, was merkwürdig sein mag, zu hören ist. Sartre, das war der liebe Gott damals, also wirklich in diesen späten 60er Jahren, das L'Etat Moderne, seine Revue, das Theater war Sartre, die Le Néant, la Critique, la Raison Dialectique und so weiter, also diese ganz großen Bücher, der hatte einen unglaublichen Einfluss gehabt. Und dann habe ich meinen ersten Essay geschrieben.
In L'Etat Moderne.
In L'Etat Moderne, hat das in L'Etat Moderne veröffentlicht bei Gallimard. Und eines Morgens saßen wir im ersten Stock des Café du Flore am Boulevard Saint-Germain, wo Simone de Beauvoir immer arbeitete, und sie hat die Druckfahnen meines Essays korrigiert. Und als sie zur letzten Zeile kam, stand da Hans Ziegler drunter. Ich sagte, Hans, das ist doch kein Name, was ist das? Und ich sagte, das ist mein Name. Sie sagte, aber quel est l'équivalent français? Wie sagt man das auf Französisch? Jean, boah, durchgestrichen, Jean. Und weil das mein erster publizierter Text war, ist Jean Ziegler geblieben. Aber das sind Kleinigkeiten.
Nach Ihrer Habilitation, ja. Herr Ziegler, sind Sie mit einer Arbeitsbrigade nach Kuba gegangen und lernten Che Guevara kennen. Sie kamen in Berührung mit revolutionärer Gewalt. Und darauf will ich nun hinaus. Wie sehen Sie heute die Durchsetzung humanitärer Ziele mit Gewalt?
Das ist eine wichtige Frage. Ich war also 12 Tage lang, als er in Genf war, dann der Chauffeur von Che Guevara, habe viel, viel mit ihm geredet, habe ihn wahrscheinlich auch gelangweilt mit meinen Fragen, aber er war ein sehr, sehr sympathischer, bescheidener Mann. Revolutionäre Gewalt. Che Guevara hat immer gesagt, der Guerillero, also der bewaffnete Revolutionär, ist nicht ein Anhänger der Gewalt, ein Fanatiker der Gewalt, sondern er ist ein bewaffneter Lehrer. Ein bewaffneter Lehrer. Dort, wo die freie Sprache nicht möglich ist, wo ich nicht zum Bewusstsein des anderen gelangen kann, in friedlicher Weise, dort muss ich mir diesen Freiheitsraum mit der Gegengewalt schaffen. Das hat er gemacht in der Sierra Maestra, das hat er gemacht im Ostkongo 1962, das hat er gemacht in Bolivien und ist dann ermordet worden am 8. Oktober 1967. Übrigens mit einem von der Schweiz gelieferten Sturmgewehr. Das sind schweizerische Waffenausfuhren nach Bolivien gewesen. Und ich glaube immer noch daran, ich glaube, dass Gegengewalt legitim ist, dass also wenn in Benghazi Menschen aufstehen, um ein konkretes, kürzliches, jüngstes Beispiel zu nehmen, Menschen aufstehen und sagen, wir wollen nicht mehr unter der Folterdiktatur von Gaddafi leben, sondern wir wollen Menschenrechte, wir wollen demokratische Rechte und zu den Waffen greifen, um sich diese Rechte zu erkämpfen. Die Revolutionäre von Benghazi haben Recht. Das ist legitime Gegengewalt. Aber die Rote Armee-Fraktion, so dort, wo es die Menschenrechte gibt, wo es demokratische Freiheiten gibt, wo es ein Grundgesetz gibt, wo es eine freie Presse gibt und so weiter, soll man die Waffen der demokratischen Mobilisation inklusive den Generalstreik benutzen, um seine revolutionären Ziele der weltweiten Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit, der Vernichtung dieses fürchterlichen Raubtierkapitalismus, der 1 Milliarde Menschen in den Hunger stürzt, diesen Raubtierkapitalismus zu vernichten, diese Oligarchie des Finanzkapitals zu brechen, da muss man die demokratischen Waffen, die wir haben in Europa, brauchen.
Verzweifeln Sie manchmal, Herr Professor Ziegler, an der Situation, an diesem Raubtierkapitalismus? Verzweifeln Sie daran, wenn Sie sehen, dass sich nichts Grundsätzliches ändert?
Also wir sind jetzt in einer ganz merkwürdigen Phase in diesem Jahr 2011. Ich nehme das Schweizer Beispiel. Die größte Bank, viertgrößte Bank der Welt, größte Schweizer Bank, die UBS, die war nahe am Ruin wegen der Spekulation ihrer und der Steuerdelikte und der kriminellen Tätigkeiten in Amerika ihrer Direktoren. Die sind zum Bundesrat, also zur Regierung gegangen und haben 61 Milliarden Schweizer Franken erhalten, um aus dieser Konkursfalle herauszukommen. Das haben die Steuerzahler bezahlt. Diese UBS, diese Großbank, bezahlt ihren Oberspekulanten schon wieder 1,9 Milliarden Schweizer Franken Boni mit dem Steuergeld. Das hat sich nichts geändert. Weder an der Arroganz und dem Zynismus der Großbanken, noch an der Ohnmacht oder der Indolenz der Regierenden in Bern. Hat sich also nichts geändert. Und Deutschland ist ja nicht viel anders. Man könnte also sagen, diese kannibalische Weltordnung, die ist so starr, so resistent wie der Gotthard. Das glaube ich aber nicht. Wie das Che Guevara gesagt hat, auch die stärksten Mauern gehen zugrunde an Rissen, auch wenn die ganz klein sind. Es gibt etwas, was die Frankfurter Schule, also Max Horkheimer, Adorno, sehr schön beschrieben haben, nämlich das vorgelagerte Bewusstsein. Es gibt eigentlich zwei Geschichten, die der sichtbaren Gerechtigkeit und die ist regressiv. Es sterben immer mehr Menschen am Hunger, es werden immer mehr Frauen diskriminiert, es werden immer mehr Machthaber überleben durch Folter und Plünderung ihrer Länder. Aber es gibt die Eschatologie des Bewusstseins, die unsichtbare Geschichte, nämlich die des Menschenbewusstseins, die als einforderbare Gerechtigkeit, die ist progressiv. Erwachen der Menschen ist doch unglaublich eindrücklich, nicht nur in den arabischen Revolutionen dieses Frühlings und dieses Sommers, sondern auch bei uns, die Zivilgesellschaft in Deutschland. Ich war in Rostock, in Heiligendamm, der G8-Gipfel. Und jenseits in der Mecklenburger Heide waren 60.000 Menschen in Zeltlagern. Fähren und Gewerkschaften, Männer und Frauen, alle Altersklassen, die Zivilgesellschaft. So geht es nicht. Die waren da. Verstehen Sie, das ist diese Bruderschaft der Nacht, diese unsichtbare, aber wachsende Kraft der Zivilgesellschaft, die gerade in Deutschland unglaublich eindrücklich ist.
Im Moment gibt es einen neuen Begriff in Deutschland in diesem Zusammenhang, den Wutbürger. Wutbürger. Haben Sie davon schon gehört?
Ich finde das schön. Ausstieg, ja. Ausstieg aus der Atomkraft ist nicht ein Problem des Wuts, es ist ein Problem der Vernunft. Wenn wir nicht uns selbst liquidieren wollen, müssen die Atomkraftwerke gestoppt werden, und zwar sofort.
Ich will das Gespräch herunterbrechen, Herr Ziegler. Sie haben mal in einem Interview gesagt, eigentliche Verzweiflung hätten Sie immer nur im Zusammenhang mit Frauen empfunden.
Frauen, muss ich sagen, natürlich, Frauen verdanke ich alles. Auch die schlimmsten Tage des Kummers, der Verzweiflung, das stimmt. Frauen können einem, wenn einem eine Frau, die man liebt, und weiß Gott, ich habe Frauen wirklich geliebt und auch ganz großartige Frauen, wenn die einem verlassen, aber das ist das Mysterium der Freiheit, das ist dieses verdammte Mysterium der Freiheit, wenn die einem verlassen und man liebt sie trotzdem, dann leidet man wie ein Hund. So ist das.
Ihr letzter Musikwunsch, Herr Professor Ziegler, ist ein klassischer, das Pianokonzert Nummer 1 in Fis-Moll von Sergei Rachmaninow, gespielt vom Cleveland Orchestra unter der Leitung von Wladimir Ashkenazy, am Piano Jean-Yves Thibaudet. Ich hatte Sie noch gar nicht gefragt, Herr Professor Ziegler, ob Sie selbst eine musische Ader haben?
Ich spiele Klavier, aber nicht so gut wie Thibaudet.
Vielen Dank dem Soziologen Professor Jean Ziegler, dem Revolutionär und Wutbürger. Sein Gesprächspartner war Peter Ochs.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.